Schon mal gehört vielleicht. Karl Weibrecht, der war Marineoffizier, Polarforscher in den 1870er Jahren und der hatte eine Polarexpedition oder sozusagen zur russischen Arktis unternommen. Und er hat ein Team ausgewählt und die wollten vom Norden in den Osten kommen mit dem Schiff. Und bis dahin war es nur in der Theorie, dass es dort auch einen Schifffahrtsweg geben könnte. Den wollten sie ausfindig machen. Er hat natürlich Experten befragt und die Experten sagten ihm, hör mal, deine Crew, die muss aus Leuten bestehen, nimm Russen mit, nimm Norweger mit, die müssen kälteerprobt sein. Ja? Was macht der? Der nimmt 10 Italiener mit. Ihr lacht. So, jetzt sind die los und dann kommen sie vom Kurs ab, sind irgendwann mal da bei Spitzbergen, minus 50 Grad, alles ist eingefroren, du kannst dann nicht mehr weiterfahren. Jetzt sind die von diesem Eis eingekesselt und müssen 2 Winter dort verbringen. Die töten 56 Eisbären, 150 Robben, also 24 Mann. Und irgendwann sagen sie, hey, wir müssen los, wir sterben hier. Los geht's, kommt, allen Mut zusammennehmen, wir gehen vorwärts. Und sind 8 Wochen unterwegs, laufen ständig im Kreis. Und irgendwann mal checkt einer, der sich mit Karten auskennt, hey, in diesen 8 Wochen sind wir ganze 20 Kilometer weit gekommen. Krass. Wie frustrierend. Keine Perspektive, keine Zukunft. Ich kürze es ab. Die sind heil nach Hause gekommen. Außer einem, der ist dort gestorben. Also 23 Leute kamen nach Hause und alle schrieben damals ein Wunder und wie wunderbar. Und natürlich wurde Karl Weibrecht gefragt, was glaubst du denn eigentlich, was war so ein ausschlaggebender Faktor? Und er sagte, es waren die Italiener. Alle wollten, nachdem wir festgestellt hatten, dass wir nur 20 Kilometer gekommen sind, ins Schiff zurück und sterben. Was haben unsere Italiener gemacht? Die sind aufs Eis gegangen und haben Boccia gespielt. Ich möchte mit euch eine biblische Geschichte anschauen. Und ich glaube, diese Predigt bringt dir am allermeisten, ne? Wenn du mal ganz offen und ehrlich wirst. Weil ich auch gelacht habe, wie kann man da einen Italiener mitnehmen? Bitte, seid mir nicht böse. Aber vielleicht ist es genau das. Und wenn ich das, ich sag mal so, im weltlichen oder im bildlichen Sinne nicht verstanden habe, wie soll ich dieses Geheimnis des Glaubens verstehen, dass Jesus in unseren Frust, in unsere Trauer, in unsere Niedergeschlagenheit, in unseren Schmerz immer wieder eine neue Freude eingießen möchte? Wir schauen uns eine sehr bekannte Geschichte an, die Hochzeit zu Kana. Und da heißt es im 2. Kapitel des Johannesevangeliums, am 3. Tag fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt und die Mutter Jesu war dabei. Auch Jesus und seine Jünger waren zur Hochzeit eingeladen. Als der Wein ausging, sagte die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte ihr, was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter sagte zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Es standen dort 6 steinerne Wasserkrüge, wie es der Reinigungssitte der Juden entsprach. Jeder fasste ungefähr 100 Liter. Jesus sagte zu den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis zum Rand. Er sagte zu ihnen, schöpft jetzt und bringt es dem, der für das Festmahl verantwortlich ist. Sie brachten es ihm. Dieser kostete das Wasser, das zu Wein geworden war. Er wusste nicht, woher der Wein kam, die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Da ließ er den Bräutigam rufen und sagte zu ihm, jeder setzt zuerst den guten Wein vor und erst, wenn die Gäste zu viel getrunken haben, den weniger guten. Du jedoch hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. So tat Jesus sein erstes Zeichen in Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Bekannt, gecheckt in der Theorie. Vielleicht ist doch was Neues für dich dabei heute Morgen. Ich hoff's. Schau mal, der Schlüssel zum Verständnis dieses Textes, den lesen wir am Ende. Da heißt es, so tat Jesus sein erstes Zeichen. Nicht Wunder, es gibt Übersetzungen, die neue Genfer Übersetzung, die ich sehr gern habe, übersetzt Wunder. Das ist falsch. Da steht Zeichen. Das ist ein Hinweis auf seine Person, auf die Person Jesu, ist ein Hinweis auf seine Art, seine Eigenart. Es ist so ein Fingerzeig, als würde Jesus uns sagen, Freunde, zuallererst sage ich euch, in welche Richtung die ganze Kiste mit dem Königreich Gottes geht. In die Richtung geht es. Da geht es hin. Als würde er sagen, guck mal, ich möchte euch klar machen, wozu ich gekommen bin. Und ich möchte mit euch gerne 3 Beobachtungen teilen, die ich in diesem Text herausgefunden habe. Das erste ist, Jesus legt ein Bekenntnis zum Leben ab. Ein Bekenntnis zur Freude ab. Und wem das Neue Testament vertraut ist und wem die Evangelien, also die Geschichten, in denen das Leben Jesu auch erzählt wird, vertraut sind, der hat vielleicht so gewisse Tendenzen zu bestimmten Eigenarten von der Person Jesu. Es gibt ja Leute unter uns, die haben so Vorliebenden. Die lesen eigentlich nur die Heilungsgeschichten. Ne? Jesus, der heilt. Oder Jesus, der mit Vollmacht die Dämonen austreibt. Das ist so mein Jesus. Ja? Oder der in Klarheit und Vollmacht den Willen Gottes proklamiert. Den Jesus, den brauchen wir. Oder der im heiligen Zorn den Tempel reinigt. Ja, seid ihr bei mir? Der sich der religiösen Elite entgegenstellt. Den Jesus, das ist meiner, das ist mein Junge. Der sich vielleicht an den Tisch der Sünder setzt, sagst du. Das ist der sich zu den Ausgestoßenen, zu den Ausgegrenzten, zu den Verlassenen, zu den Vergessenen setzt. Den Jesus. Oder mein Bruder hat es letztens gepredigt, der die Reichen kritisiert. Den bräuchten wir viel mehr. Aber ich möchte dafür sensibilisieren, dass das Erste, was Jesus tat, das erste Zeichen, die Richtungsvorgabe war, er ging auf ein Fest. Um was zu tun? Um zu feiern. Wozu geht ihr auf Feste? Um zu feiern, oder? Eine Frage, wie geht es euch auf Hochzeiten? Ich bin ja beruflich unterwegs, auch auf Hochzeiten, und ich mag das. Hochzeiten sind so viel schöner als Beerdigungen. Und bei Hochzeiten habe ich immer so das Gefühl, es wird alles ein bisschen überhöht. Leute putzen sich raus und es gibt kaum ein Fest im Leben, in dem sich Menschen so rausputzen, bereit sind, so viel Geld auszugeben wie für eine Hochzeit. Es ist so, als ob das Leben einen Triumph feiert. Es ist so, da kommen 2 Leute zusammen, und die werden eins, da gibt's eine neue Familie und eine neue Lebenslinie entsteht. Und dieser Tag steckt hier drin, in diesem Hochzeitstag, ein Hochtag. Es heißt, das Leben kommt hier zu einem seiner größten Höhepunkte. Hochzeit heißt Feier des Lebendigen. Und an Hochzeiten ist die Trauer des Lebens zumindest für einen kurzen Zeitraum ausgeschlossen. Die ist trotzdem da, aber sie ist ausgeschlossen. Und Jesus bestätigt mit seiner puren Anwesenheit dieses große Jahr zum Leben, dieses große Jahr zu feiern. Ist das nicht großartig? Und damit sagt er, Freunde, in die Richtung geht's in Zukunft. Und beachte mal die damalige soziale und politische Lage. Ja, die waren besetzt von den Römern, die wurden ausgeblutet. Die Römer, die zockten sie regelrecht ab. Der Schmerz im Volk war groß. Der Ruf nach Rettung und Befreiung war riesengroß. Wann kommt endlich einer? Und ich habe mich gefragt, warum lässt sich Jesus so viel Zeit? Ich meine, hast du gewusst, was er mit 23 gemacht hat? Weißt du, was er mit 25 gemacht hat? Mit 27? Ich weiß es. Er war auf Baustellen. Er war Handwerker. Und jetzt endlich, als es soweit ist und er noch voll loslegen könnte, geht er auf ein Fest, um einfach nur da zu sein und um zu feiern. Wie gesagt, da gab es damals Sorgen, da gab es Schmerz, da gab es Unterdrückung, die ein oder andere Weltuntergangsstimmung mit Sicherheit. Der Ernst des Lebens war eingezogen und Jesus geht auf ein Fest. Am Anfang seines Wirkens feiert Jesus. Christsein ist in erster Linie keine Pflicht. Vielleicht erzähle ich dir damit etwas Neues. Aber Christsein ist in allererster Linie keine Pflichterfüllung. Und was viele Zeitgenossen unter Glauben verstehen, klingt wie ein schlechter Krimi, in dem es um Verbrechen geht, um Schuld und um Strafe. Seid ihr bei mir? Und hier zeigt Jesus an, Das Leben, so hart es auch sein kann, und es kehrt hier keiner unter den Teppich, das Leben, so hart es auch sein kann, kann von Heiterkeit und von Gelassenheit durchdrungen sein. Und es ist nicht nur strapaziöse Prüfung. Und dadurch, dass Jesus an diesem Fest teilgenommen hat, signalisiert er sein Ja zur Freude, signalisiert er sein Ja zum Feiern inmitten des Alltags. Das ist das Schöne. Und wisst ihr, das ist kein Ja zu Partys und zum Komasaufen. Ja, wo wollen wir gleich mal ein bisschen Moralinsäure drüber tröpfeln. Ja? Heb hier nicht ab, Manuel, ja, gell, so. Party ist nett. Nee. Aber die Feier oder diese Art des Feierns, glaube ich, dass sie, also ich nehme mich da nicht aus, aber dass viele unter uns diese Art des Feierns wahrscheinlich nicht gelernt haben. Wir kennen die Hochzeit zu Kana. Wir sitzen da, abgezockt, sagen, ja, die Geschichte schon so oft gehört. Aber hast du diese Qualität deines Glaubens, diese Eigenart von Jesus wahrgenommen, dass er zu dir kommt in deinem Schmerz und dich ganz neu eingießen möchte? Und gleichzeitig ist die Anwesenheit Jesu auf dieser Hochzeit ein Angriff auf ein freudloses, auf ein gesetzliches, auf ein angestrengtes Christentum. Es gibt Menschen unter uns, die betonen immer die Pflicht. Ich lese gerade ein schönes Buch von Axel Hacke, vielleicht kennt den jemand, Spiegel-Bestseller Nummer 1. Der Titel lautet Über die Heiterkeit in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wichtig uns der Ernst des Lebens sein sollte. Super Buch, eine gute Alternative. Und da las ich eine Situation und vielleicht kennt ihr Umberto Eco, und der schrieb einen Roman, Der Name der Rose. Wer kennt den? Vielleicht habt ihr auch den Film gesehen mit Sean Connery. Und ich musste mir diese Tage diesen Film einfach nochmal anschauen, weil er so, so gut ist. Worum geht's da drin? Es ist das Jahr 1327. Der Franziskaner William von Baskerville wird mit seinem jungen Gehilfen Adson in einen Benediktinerorden im Norden Italiens gesandt und dort mit einer Reihe von mysteriösen Morden konfrontiert. So, jetzt sind die dort und einige Mönchsbrüder, die sterben dort, werden umgebracht. Und dann ist es ganz witzig, da kommt einer ums Eck und schlägt die Johannes-Apokalypse auf und sagt, oh, jetzt werden die Posaunen ausgegossen und alle mit, oh ja, jetzt kommt das Ende, jetzt kommt das Ende. Das war immer wie bei uns, ne, so im Jahr 1327 schon. Und da gibt es so zwei Situationen, die will ich euch nicht vorenthalten, ne, weil die für mich inspirierend sind, aber gleichzeitig auch ein bisschen ernüchternd. Zweimal hat dieser William, also Sean Connery, in dem Film eine Diskussion oder einen Disput mit einem sogenannten Jorge. Ja? Und dieser Jorge, der ist blind, der ist ernst und der meint es auch ernst. Und ich lese euch mal ein bisschen vor. Da heißt es, weit vom großen Finale kommt es zum Zusammentreffen von William und Jorge in der Bibliothek. William hatte ein Buch entdeckt, dessen Illustrationen einen Esel als Lehrer der Bischöfe, den Papst als Fuchs und den Abt als Affen zeigte. Daran hatte einer der Mönche gearbeitet. Plötzlich läuft eine Maus durch den Raum. Einer kreischt vor Schreck, alle anderen lachen. Und es erscheint, als William noch blättert, das scheußliche, von Fanatismus verzerrte Gesicht des blinden Jorge. Er spricht, das Lachen ist ein teuflischer Wind, der die Gesichtszüge aufs Unnatürlichste verzerrt, den Menschen wie wilde Affen aussehen lässt. Ehrwürdiger Jorge, kontert William milde lächelnd, Affen lachen nicht. Lachen ist doch eine Eigenart des Menschen. So wie die Sünde, ruft Jorge. Christus hat nicht gelacht. Können wir da so sicher sein? Fragt William. Es steht nichts in der Heiligen Schrift darüber, dass Christus je gelacht hat. Fand ich interessant. Und dann im großen Showdown, im großen Finale, diskutieren die beiden wieder so. Und dann fragt der William den, was ist so beunruhigend daran, wenn Menschen lachen, fragt William. Wenn sie heiter sind. Er sagt, der Blinde ruft, Lachen tötet die Furcht und ohne Furcht kann es keinen Glauben geben. Wer keine Furcht vor dem Teufel hat, der braucht keinen Gott mehr, sagt er. Was sagst du vielleicht? Ach, 1327. Darf ich mal in unsere gegenwärtige Lobpreiskultur fragen? Und wir vorhin das Lied gesungen haben mit Freude und die alles erlöst. Und manchmal glaubt man, wenn man die Hände klatscht, fallen einem die Finger ab oder der Herr bestraft einen sofort. Oder die Kinder singen und tanzen hier vorne. Was ist es in uns, was uns nicht tanzen lässt, wenn wir Kinder tanzen sehen? Darf ich das fragen? Und diese Predigt, die zieht am allermeisten, ne? Wenn ich so ehrlich bin und sage, so ein kleiner Jorge steckt doch in mir drin. So ein kleiner Apostel, der immer mit dem Finger zeigt, der den Spaß nicht zulassen möchte, der steckt auch in mir. Darf ich dir was sagen? Das geht ja auch so weiter. Und wir sagen vielleicht katholische Kirche. Nee. Keine katholische Kirche. Der Protestantismus, dem haben wir es zu verdanken. Dem Pietismus haben wir es zu verdanken, dass wir sehr, sehr ernste Menschen sind. Und wir sind davon geprägt. Schau mal, die Puritaner, das war sozusagen die Reformation in der Kirche in England. Da sagt der Thomas Carlyle, auch sehr bekannt, ein Leben der Bequemlichkeit ist für die Menschen nicht gemacht. Unsere höchste Religion ist die Anbetung der Trübsal. Nein, sagen wir. Und weißt du, der Puritanismus ist eine Geisteshaltung, natürlich der Puritaner, das kommt von Purity, also von Reinheit. Und die sagen, hey, unser Glauben ist Ausdruck und er drückt sich aus durch strenge Selbstsucht, durch eine geprägte Ethik, Ablehnung von Vergnügungen und Zerstreuungen, Tanz, Theater, Kunst und so weiter. Und wisst ihr, wenn wir sagen, ach, es geht uns doch nicht an, jeder von uns, wenn wir nachher beim FCH oben sind, wir klatschen, wenn der Stadionsprecher klatscht, mal in die Hände, freut euch mal ein bisschen. Wir jubeln bei einem Tor, aber ich merke oft, in der Kirche ist es anders. Und weißt du, der Pietismus beispielsweise ist ja die Hochburg, die moralische Hochburg. Die Pietisten haben gesagt, hey, Gott schenkt dir Heil. Gott schenkt dir Rettung. Frei. Aber du musst dir deines Heils, du musst dich ja auch vergewissern, ob du es hast. Und wie kann man sich des Heils vergewissern? Schaffen. Okay. Der fleißige Schaffer, der kann sich seines Heils vergewissern. Und die Kehrwoche, die gibt es seit wann? Seit dem Aufkommen des Pietismus. Wenn man es danach, muss ja sehen, den Nachbarn, gell? Er sollte was sagen, die alten Schwaben, wirklich, die haben zwei Bettgarnituren gehabt. Man steht ja um 6 morgens auf und hängt sein Bett zum Lüften aus dem Bett. Ja, so, dass du wach bist. Und das zweite Bett war natürlich, dass du weiterschlafen konntest. Ja, aber der Nachbar musste natürlich wissen, dass du schon auf bist, dass du wach bist und dass du was schaffst. Und ist es nicht schlimm, dass das zutiefst Wurzeln hat und wir das verbinden mit unserer Erlösung und abhängig machen von unserer Freude in Christus? Und jetzt schau mal, Korntal bei Stuttgart ist ja Pietismus-Hochburg. Jetzt fährst du 5 bis 7 Minuten im Auto und dann bist du beim Porsche. Dann fährst du nochmal 10 Minuten weiter und stehst beim Daimler. Die Stuttgarter Region ist eine der wirtschaftlichst erfolgreichsten Regionen in unserem Land. Und gleichzeitig essen kein Volk so viel depressiver wie die Schwaben. Antidepressiver wie die Schwaben. Da steckt schon noch ein bisschen was drin. Beobachte das nächste Mal, wenn du in einem Mehrfamilienhaus wohnst, wie dein Nachbar die Kehrwoche macht. Und das ist wichtig. Es gibt Zeitgenossen, die sich dadurch auszeichnen, dass sie Nein sagen, dass sie kritisieren, dass sie verdächtigen und sich mit anderen einfach nicht freuen können. Solche Leute erinnern immer sofort an Menschen, die irgendwo leiden. Du hast eine Freude und sagst, wie kann man denn, da leiden doch Menschen. Es gibt eine Religion der zu kurz gekommenen, des Neides und des Missgunstes. Und es gibt diese Religion auch hier unter uns. Es gibt eine Religion der Zurückhaltung, die anderen nicht gönnt, was sie haben, die überall den Wurm drin sieht. Das muss man prüfen und da muss man doch aufpassen und das ist ganz schlimm. Und das habe ich doch in der Schrift gelesen und das tun sie sogar im Namen Gottes. Das ist Furchtbare, ja. Und Jesus lädt ein zu Unbefangenheit, zu Leichtigkeit, zu Heiterkeit, zu Gelassenheit. Er lädt ein, dass wir das Leben als Ganzheit verstehen. Wir können das Leben nicht trennen zwischen Pflicht und Freude. Wir können das Leben nicht trennen zwischen Arbeit und der Feier. Und nochmal als kleines kurzes Zwischenfazit, hohe Armut im damaligen Kontext in Israel, die haben Jesus nicht daran gehindert, zuerst auf ein Fest zu gehen. Mein zweiter Punkt, Jesus mischt sich in die jüdischen Reinigungsvorschriften ein und das fand ich so schön. Die Krüge, die dort standen, also 6 Krüge, wir sagen 500 bis 700 Liter Wasser zu Wein ungefähr, die standen als Behälter da und man sammelte Wasser da drin. Und jetzt pass auf, jetzt kommt das Interessante. Die waren nicht nur dazu gegeben, dass man sich die Hände wäscht und das Essgeschirr wäscht, sondern die war dafür gegeben, dass man sich den Reinigungsriten, die durch Mose vorgeschrieben werden, reinigt vor dem Essen. Das, was geschieht, dass man nicht nur saubere Hände hat, sondern dass man für Gott akzeptabel wird. Du musst das Gebot einhalten, dann bist du akzeptabel. Und dadurch, dass Jesus sagte, füllt die Fässer, sieht man ja auch auf dieser Hochzeit, haben es alle getan. Ja? Also alle waren da d'accord. Hinter diesem Gesetz steht die Vorstellung, dass der Mensch was unternehmen muss, dass er für Gott annehmbar wird, dass er sich befreien muss, dass er sich reinigen muss, was zwischen ihm und Gott steht. Und es heißt eigentlich, hey, so wie du jetzt bist, reichst du Gott nicht aus. Darum reinige dich. Und die Vorstellung dahinter steht, ist das Muss. Du musst von dir aus das und das tun, dass du für Gott akzeptabel bist. Jesus verwandelt nun das Wasser in Wein. Ist es nicht interessant, dass er genau dieses Wasser in Wein verwandelt? Folglich, du kannst dir deine Hände nicht mehr waschen. Er verwandelt die Vorschrift in den Wein des Lebens. Die Moralinsäure in den Wein der Fülle. Und ein Kapitel davor, also im ersten Kapitel heißt es, das Gesetz ist durch Mose gegeben. Die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Seid ihr bei mir? Und das ist jetzt sozusagen eine Erfüllung dessen, was im ersten Kapitel gesagt wird. Und wisst ihr, was auch interessant ist? Zur damaligen Zeit warteten die Menschen auf den Messias. Sie warteten auch auf die Endzeit. Sie warteten auf die Zeit der Erfüllung. Aber ihr, was die verknüpft hatten mit dem Aufkommen des Messias, war Folgendes: eine unbegrenzte Menge an Wein für die Zeit, eine unbegrenzte Fülle, bei dem die Menschen nicht ärmlich lebten, sondern alles hatten, was sie brauchten. Lass mich das ganz kurz kommentieren. Wenn irgendjemand im Himmel sieht, dass nur 0,1% irgendwo irgendwann in den Himmel kommt, das kritisiere ich zutiefst. Weil wir, wenn wir über das Kommen Jesu sprechen, gleichzeitig immer mit so einer unglaublich hohen Moral ums Eck kommen. Und vor 2000 Jahren aus dem jüdischen Glauben Menschen an den Messias dachten, ne, und gleichzeitig immer an eine unbegrenzte Fülle dachten. Seid ihr bei mir? Eine unbegrenzte Fülle. Weißt du, was das Herz weich werden lässt? Keine Drohung, kein Gesetz, sondern Gnade. Dein Herz wird weich durch Gnade. Die Zeit des Gesetzes ist vorbei, sagt Jesus. Die Zeit, in der du von dir aus deine Beziehung in Ordnung bringen musst zu Gott, ist vorbei. Jesus ist gekommen, um dir voll einzuschenken. Das Alte ist vergangen, sagt er am Kreuz. Siehe, es ist alles neu geworden. Und die Botschaft lautet, Jesus schenkt uns frei das, wofür uns wir eigentlich mühselig abkämpfen müssten ohne ihn. Die Religion des Gesetzes spricht davon, was wir zu tun haben. Der Glaube spricht davon, was Gott für uns tut. Die Religion des Gesetzes spricht davon, was du sollst. Der Glaube spricht davon, was wir können, weil Gott es uns gibt. Amen. Dass Gott auch Gehorsam fordert, Ansprüche an uns hat, ist doch selbstverständlich. Ja? Aber das wird dadurch nicht aufgelöst. Gott schenkt erst ein, bevor er fordert. Bevor Gott erwartet, schenkt er die Möglichkeit. Zuerst schenkt Gott seine Liebe bedingungslos und dann können wir Gott die Liebe geben, die wir ihm schuldig sind. Ich wiederhole es nochmal, was wichtig ist. Zuerst schenkt Gott seine Liebe bedingungslos und dann können wir Gott die Liebe geben, die wir ihm schuldig sind. Aber das ist wichtig. Gott ist derjenige, der neu einschenkt und das ist eine neue Wirklichkeit. Ich habe gerade schon gesagt, die Menge Wein, die beläuft sich auf circa 500 bis 700 Liter. Eigentlich viel zu viel. Die hatten ja schon einiges getrunken, ja, so. Der Wein war ja ausgegangen. Viel zu viel. Das bedeutet, das ist eine Gnade ohne Grenzen. Das bedeutet eine Gnade, die mehr gibt und die mehr ist als genug. Und diese Gnade rechnet nicht nach. Also Jesus stand ja nicht da und sagt, wie viel hast du jetzt schon getrunken? Dein drittes Glas jetzt. Ja, danach ist aber Schluss. Nein, da war Fülle da. Da war Freude da. Und diese Gnade rechnet nicht nach, sondern sie ist weit, sie ist liebevoll. Eine Gnade, die unsere Bedürfnisse zutiefst stillt. Mein letzter Punkt. Ich finde ja dieses Gespräch zwischen dem Zeremoniemeister und dem Bräutigam so interessant. Da heißt es, er wusste nicht, woher der Wein kam. Die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Da ließ er den Bräutigam rufen und sagte zu ihm, jeder setzt zuerst den guten Wein vor und erst, wenn die Gäste zu viel getrunken haben, den weniger guten. Du jedoch hast den guten Wein bis jetzt bewahrt. Schlüssel, jeder setzt zuerst den guten Wein vor. Man könnte ja denken, es wäre so eine Art Vorschrift gewesen. Ja, man sollte zuerst den guten vorsetzen. Aber die Pointe der Geschichte war folgende. Eigentlich wird hier gesagt, dass der Wein so besonders gut ist, den Jesus gibt. Mensch, ist doch logisch. Den hätte man doch eigentlich zuerst hinsetzen sollen. Und das ist die Tiefe dieser Geschichte. In aller Ernsthaftigkeit, in alle Trübsal, in allem Schmerz, in aller Berechtigung, was politisch nicht läuft. Damals wie heute, sagt der Typ hier was völlig Logisches, was für uns manchmal so fremd ist. Wir sollten doch die Fülle, die Jesus schenkt, zuerst nehmen. Ja, ja, sind wir alle Weltmeister drin. Aber das ist ein Gamechanger, ihr Lieben. Das ist eine neue Wirklichkeit. Wisst ihr, wenn ich WhatsApp bekomme, dass man die Politiker jetzt abwählen müsste, macht mich das echt traurig. Bin ich einverstanden mit der Politik? Bin ich nicht. Aber Jesus sagt uns, das möchte ich dir sagen, an wem soll denn die Welt ablesen, dass es was anderes gibt außer an dir? Und wenn du in das genau das gleiche Horn bläst wie diese Welt, dann bist du kein Stück besser und kein Stück anders. Ich habe angefangen, unsere Politiker zu segnen. Warum? Weil ich Lust auf Zukunft habe. Und jetzt erzähle ich dir ein ganz, ganz tiefes Geheimnis. Da kommt man eigentlich so nicht drauf. Ich kann jemanden segnen und gleichzeitig seine Politik nicht gut finden. Jesus hat immer gesagt, hasst oder segnet eure Feinde. Aber ich weiß gar nicht, ob er das wirklich gemeint hat so. Hey, wir sind diejenigen, die in den Schmerz dieser Welt eine Fülle eingießen dürfen. Und daran will ich uns erinnern, an dieses Gespräch. Hey, setz doch zuerst den guten Wein. Setz doch zuerst Jesus. Der Jesus oder den Wein, der Jesus schenkt, ist so viel besser. Es ist eine Freude, hat eine andere Qualität, der schenkt Gelassenheit. Und wisst ihr, nach 3 Bechern Wein kommt ein Beschwingtsein. Es geht nicht um das Besoffensein, das Rumlallen. Aber es geht darum, dass wenn ich 1-2 Gläser Wein getrunken habe, da kommt eine Leichtigkeit, da kommt ein Beschwingtsein, da lache ich ähnlicher. Und was soll ich sagen? Glaubt ihr, dass Jesus auf diesem Fest beschwingt war? Ich glaube schon. Steht es so in der Schrift? Kann ich nicht beweisen. Aber mein Gottesbild lässt es durchaus zu. Jesus kam, um Freude zu bringen. Und am Ende, und du darfst nach vorne kommen, ich würde total gerne mit euch vom Wow zum How kommen. Vom Staunen ins Handeln. Und dieser Tage sehen wir ja Menschen, die ihre Lieblingsprediger haben. Und da hast du das gehört und dieses Video geteilt und der hat das gesagt. Und alle sagen, wow. Oh, das hat aber gut gesagt. Oh, schön, so habe ich noch nie gehört und so weiter. Und so geht es die ganze Zeit und du sitzt da und nichts hat sich in deinem Leben verändert. Wie kommst du vom Staunen, wie kommst du vom Wow ins How? Was macht es mit dir, wenn du das hörst? Wie kriege ich diese Qualität von Freude in mein Leben? Wisst ihr, Jesus wollte zuerst ein Zeichen setzen. In die Richtung geht's. Ja, sagst du vielleicht für die damals. Ich glaube, dass er heute Morgen auch ein Zeichen in deinem Leben setzen möchte. Dass er trotz Bedrohung, trotz Krankheit, trotz Frustration, vielleicht bist du Arbeitslosigkeit, vielleicht weißt du nicht, wie du finanziell über den Weg oder über die Runden kommst diesen Monat. Aber Jesus möchte dir ein Signal setzen, ein Zeichen setzen, einen Weg zeigen. Schau mal, der bin ich. In die Richtung geht es. Nämlich, dass er ein Leben gibt, das auf die tiefsten Sehnsüchte eine Antwort hat. Wisst ihr, was auch so genial ist an dieser Geschichte? Nur wenige glaubten es. Da waren ein paar hundert Leute da. Lass dir mal vorstellen, ein paar hundert Leute sind da, aber nur seine Jünger fragten nach dem Grund. Die anderen, die nahmen es einfach so hin. Und ich will dich heute Morgen fragen, welche Art Jünger bist du? Einer, der das nur so hinnimmt und sagt, ja, habe ich schon so oft gehört, kenne ich, ja, klar, natürlich, mehr Fülle und so weiter. Oder sagst, nein, ich bin begierig, ich bin hungrig, ich will Jesus nachfolgen und ich will das wissen, wie ich diesen Wein der Fülle in mein Leben bekomme. Und wisst ihr, wir haben nachher Gebetsteams hinten in der Goldenen Kapelle, die dir gerne dienen möchten. Wir haben Trimester-Kleingruppen. Warum? Weil wir Leute in den Genuss kommen lassen möchten. Und ich habe festgestellt, Menschen verändern sich nicht in Reihen, sie verändern sich in Kreisen. Du brauchst andere Leute, die dich ermutigen, die dir die Hand auflegen, die dir sagen, hey, weißt du, was Gott in dir sieht und weißt du, was Gott in dir hat? Ich selbst bin so schlecht daran, mich daran zu erinnern. Und gestern waren wir bei Katharina Helwig auf diesem prophetischen oder dem Heiliggeist-Seminar. Ich bin nach Hause, weil ich einfach so, ich brauche irgendjemand, der mich immer wieder daran erinnert. Allein schaffe ich es einfach nicht. Deswegen möchte ich dich herausfordern, hey, willst du es über dich ergehen lassen? Welche Art Jünger bist du? Oder sagst du, nee, ich möchte tiefer graben. Ich frage nach dem Grund. Ich frage nach der Wurzel dieser Freude. Ich frage nach dem tiefsten Grund. Wie geht das, diese Fülle zu erleben? Und ich spreche zu zwei Gruppen heute Morgen. Die eine Gruppe, die das laut der Schrift doch eigentlich schon lange hätte erleben müssen, sollen, dürfen, es aber nicht erleben. Und ich lade dich auch gleich ein, aufzustehen, vor Gott ein Zeichen zu setzen, deine Hände zu öffnen. Und je nachdem, wie groß dein Gefäß ist, ist es ein kleines Gefäß, sagst Gott, schenk mir ein, das ist ein großes Gefäß. Aber es hilft, es zu signalisieren und Jesus eine äußerliche Antwort zu geben, vom Wow ins How, dass du sagst, es ist mir sowas von egal, was die rechts und links neben mir denken. Das ist wirklich, ist doch wurscht. Aber was ihr über mich denkt, ist doch sowas von egal, oder? Ich bin hier, Jesus, weil ich neu empfangen will. Wollt ihr mit mir aufstehen? Du kannst auch sitzen bleiben. Aber wenn du diesen Wein und diese Fülle und diese Freude, die von Jesus ausgeht, neu empfangen willst, lade ich dich ein, streck dich aus. Und dadurch, dass du dich ausstreckst und Ja sagst, empfängst du. Jesus, wir danken dir, dass du durch die Fülle deines Heiligen Geistes heute Morgen hier bist und dass du dieser gnadenvolle Gott bist, der uns so reich beschenken möchte. Jetzt in diesem Moment. Und ich bete, gieß aus die Kraft deines Heiligen Geistes und gieß aus neu die Fülle, die nur vom Thron der Gnade kommt, Herr. Gieß aus in unsere Herzen. Wir sagen ja, wir wollen neu empfangen. Wir wollen diese Leichtigkeit empfangen, diese Freude, die nur vom Thron der Gnade kommen kann. Wir wollen diese Kraft empfangen, diese Lebendigkeit, die nur von dir kommt, Jesus. Wir wollen es erleben, dass du in unsere Zerknirschung, in unsere Ängste, in unsere Not, in unsere Trauer, in unseren Schmerz in der Lage bist, eine Freude einströmen zu lassen, die nur vom Himmel kommen kann. Komm, Heiliger Geist, komm und wirk du hier unter uns. Komm in Kraft, komm in deiner Lebendigkeit und füll Herzen neu. Jesus, da wo Trauer ist, da, Jesus, wo wirklich schon seit langer Zeit wirklich Wüste herrscht im Glauben, wo Menschen ausgedörrt sind, wo Menschen wirklich das Vertrauen in dich auch verloren haben, da komm du bitte rein mit einer ganz neuen Begegnung. Jesus, gießt du aus heute Morgen. Gießt du aus. Gießt du aus. Und zu der zweiten Gruppe, ihr dürft gerne in dieser Haltung bleiben, möchte ich total gerne sprechen, weil vielleicht bist du hier und du sagst, hey, ich habe noch nie bewusst Ja zu Gott gesagt. Aber es ist so entscheidend, weil dieser Gott von dir zu dir sagt, hey, es gibt zwar viele Geschöpfe Gottes, aber nicht jedes Geschöpf ist automatisch auch ein Kind. Und wenn du die Bibel schaust, siehst du, ich möchte ganz kurz diese Symbole hier zeigen. Das erste ist, dass Gott dich so sehr liebt und dich geschaffen hat und sich so sehr wünscht, mit dir als Tochter und als Sohn Gemeinschaft zu haben. Er möchte dich beschenken jeden Tag. Aber wir sehen, dass nicht nur in der Bibel, auch heutzutage, dass es Menschen zu eng sind und sie diesen Weg gehen. Und dadurch, dass du einen eigenen Weg gegangen bist, kam eine Trennung in diese Beziehung zwischen dir und Gott. Und vielleicht willst du ein guter Mensch sein und versuchst es auch gut zu sein. Du willst dich anstrengen, du bemühst dich, aber erlebst diese Qualität von Leben nicht. Und es liegt daran, dass du getrennt bist von deinem himmlischen Vater. Die Bibel nennt es Sünde. Es ist ein Begriff, der zutiefst in unser Leben gekommen ist, der uns trennt von dem Schöpfer. Und keine gute Tat in deinem Leben kann dich Gott näher bringen, sondern nur das, dass du annimmst, dass Jesus Christus Mensch wurde. Das haben wir an Weihnachten gefeiert. Dass er ganz zu uns kam, dass er zu dir kam. Und dass du dich nicht anstrengen musst. Und dass du nicht gut sein musst. Und dass du dich nicht irgendwie beweisen musst vor Gott. Oder ganz besonders sein musst. Oder jeden Sonntag jetzt in die Kirche gehen musst. Dass du einigermaßen für Gott akzeptabel bist. Egal wie dein Leben vorher aussah, egal was du verbockt hast, egal wie deine Geschichte aussieht, du musst dich heute Morgen nicht anstrengen, sondern dieser Gott kommt ganz zu dir. Und du fragst dich jetzt vielleicht, was zu mir? Weißt du, wer ich bin? Es ist egal. Gott kommt zu dir. In deine Not, in deine Sünde, in deine Gebrochenheit, in deine Geschichte hinein. Und er sagt dir, sag ja zu mir. Ich will in dein Leben kommen. Und das ist am Ende deine Entscheidung. Die Frage ist, möchtest du annehmen, dass Gott der Herr deines Lebens sein will? Dass Jesus Christus zu dir kommen will und dir die ganze Fülle des Himmels schenken möchte? Und wenn du es möchtest, dann darfst du jetzt in diesem Moment ein Zeichen setzen und sagen, ja, ja Gott, komm jetzt in mein Leben. Sei du der Herr in meinem Leben. Sei du derjenige, der mich führt und leitet. Ich übergebe dir mein Leben in deine Hände. Und wenn du es möchtest, darfst du dieses kurze Gebet mit mir beten, dass wir jetzt gemeinsam als ganze Gemeinde bitte laut und deutlich beten. Lasst uns beten. Jesus Christus, ich weiß, dass du lebst. Weil du mich liebst, bitte ich dich, dass du mir alle meine Ungerechtigkeiten und Sünden vergibst, die ich während meines Lebens getan habe. Befreie du mich von meiner Schuld. Ich danke dir, Herr Jesus, dass ich dir bedingungslos vertrauen kann und du mich nun persönlich durchs Leben begleiten möchtest. Herr Jesus, hilf mir, in eine enge Beziehung zu dir zu gelangen. Amen. Und Leute, wisst ihr, was die Bibel sagt, was passiert, wenn Menschen ein einfaches Ja zu Jesus sagen? Da heißt es, im Himmel ist Party. Es ist eine Riesenfeier, weil der Himmel sich so sehr freut über diejenigen, die zu Christus umgekehrt sind. Und wenn du dieses Gebet heute zum ersten Mal gesprochen hast und es eine bewusste Entscheidung war, dann komm bitte nachher auf mich zu. Ich möchte noch ein paar Worte mitgeben. Ich möchte gern für dich beten. Und lass uns diese Entscheidung gemeinsam feiern bei einem Kaffee. Aber lass uns das wirklich auch nochmal so ein paar Schritte erläutern, was dazu nötig ist, dass du diesen ersten Schritt gegangen bist. Und wenn du magst, darfst du jetzt sehr gerne Gott eine Antwort geben in diesem letzten Lied. Amen.